Das Orakel 2021. Sieben Experten wagen im Podcast der Braunschweiger Zeitung einen Blick in die Zukunft. Die spannendsten Fragen mit Blick auf das nächste Jahr. Fachleute sprechen über Wirtschaft und Soziales, Sport, Kultur und Wissenschaft. Sie diskutieren und analysieren, was hier vor Ort in Braunschweig und der Region, in Deutschland und in der Welt geschehen könnte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserem ganz besonderen Podcast, das Orakel 2021. Anstelle der alljährlichen Veranstaltung im Braunschweiger Medienhaus können Sie dieses Jahr ganz Corona-konform in jedes Experteninterview hineinhören. Dabei steht der Experte oder die Expertin uns heute Rede und Antwort bezüglich der fünf spannendsten Fragen, die uns entweder unsere Leserinnen und Leser zugesendet haben oder unsere Redaktion besonders interessiert. Ich bin Saskia Heike, seit diesem Jahr Teil der Projektredaktion der Braunschweiger Zeitung und bei mir zu Gast ist heute Professor Menzel, emeritierter Professor für internationale Beziehungen. Schön, dass Sie da sind, Herr Menzel. Beginnen wir gleich mit den ersten Fragen. In diesem Jahr gab es ja fast nur ein Thema, Corona. Das Virus hat beinahe unser komplettes Leben verändert. Wird sich das 2021 wieder normalisieren?
Nein. Dafür sprechen eine ganze Reihe von Argumenten, erstmal viele praktischer Art, unterstellt, dass in Kürze der erste Impfstoff genehmigt sein wird, wird es mindestens das gesamte kommende Jahr, wenn nicht auch noch einen großen Teil des Jahres 2022 verlangen, bis 60, 70, 80 Millionen Menschen geimpft sind. Und da jeder im Abstand von 14 Tagen zweimal geimpft werden muss, sind wir dann schon bei 160, 170 Millionen Impfdosen, die produziert, gelagert, verteilt und dann verabreicht werden müssen. Dazu bedarf es nicht nur eines großen logistischen Aufwandes inklusive dieser Superkühlung auf minus 70 Grad. Da bedarf es auch einer großen Organisation, um zu entscheiden, wer wann in welcher Reihenfolge wo geimpft wird, der benachrichtigt werden muss, der dann auch kommen muss und. Das sind so unglaublich viele praktische Probleme zu lösen, die mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen. Und es wird jede Menge neue Konflikte darüber geben, die sich entzünden an der Frage, wer wird zuerst geimpft? Ist es tatsächlich zu vertreten, dass ein 85-Jähriger, der nur noch eine ganz kurze Lebenserwartung hat, ein halbes Jahr oder ein Jahr früher geimpft wird als ein 20-Jähriger, der möglicherweise, weil er erst ein Jahr später geimpft worden ist, dann zwischendurch gestorben ist? Dann die Frage, was sind systemrelevante Berufe? Wer kann da sozusagen, also bei Ärzten und Krankenschwestern und so weiter, ist sicher keine Frage, aber was sind wichtige und was sind weniger wichtige Berufe? Da wird es Konflikte geben innerhalb der Länder. Die Südländer sind sehr viel stärker betroffen bislang jedenfalls als die Nordländer und. Also da gibt es ganz viele praktische Probleme. Niemand weiß, wie lange der Impfschutz, wenn er dann zustande gekommen ist, dauern wird. Muss man da womöglich jedes Jahr neu wieder impfen? Auch das weiß man noch nicht. Dann haben wir das in einem Jahr schon wieder. Und niemand weiß auch, wenn tatsächlich, wie es heißt, die Übertragung von wilden Tieren, die auf einem Markt in China verkauft worden sind, der Ursprung war, dass das in Zukunft nicht wieder vorkommen kann. Also es gibt nicht nur in China wilde Tiere, sondern auf der ganzen Welt. Und auch in Deutschland gibt es noch die Jägerei und da werden Fische gefangen und selbst noch Pilze gesammelt im Wald. Also wir haben das Stadium der Jäger und Sammler auch noch nicht völlig überwunden, sodass niemand ausschließen kann, dass es in absehbarer Zeit auf diese Weise einen neuen Virus gibt, der ausbrechen kann und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also ich sehe das nicht auf absehbare Zeit und im nächsten Jahr schon gar nicht, dass das Corona-Thema uns in allen seinen Facetten weiter verfolgen wird und es wird nicht nur Konflikte geben über die Frage, wer wann in welcher Reihenfolge geimpft wird, sondern natürlich auch Verteilungskonflikte bezüglich der wirtschaftlichen und auch sozialen Konsequenzen. Mhm. Ne? Und das ist dann auch eine ganz neue soziale Dimension. Bislang hatten wir mit dem Problem der Globalisierungsverlierer zu tun, also Leute, die in Branchen beschäftigt waren, die nach Asien abgewandert sind, beispielsweise. Mhm. Und wir werden im nächsten Jahr eine neue Gruppe der Corona-Verlierer geben. Das heißt, Beschäftigte in solchen Branchen, die durch den Lockdown und so weiter ganz besonders betroffen sind. Also alles, was mit Tourismus, Hotel- und Gaststättengewerbe, Film, Theater und also dem öffentlichen Leben im allerweitesten Sinne zu tun hat. Mhm. Und da wird es viele, viele, viele Verlierer geben. Und das hat dann auch wieder politische Konsequenzen, möglicherweise auch das neuen Auftrieb für die AfD geben wird, die stark geworden ist über das Flüchtlingsthema und das ist inzwischen ja in den Hintergrund getreten und die AfD ist im Moment dabei, sich selber zu zerlegen, ist eigentlich auf dem absteigenden Ast, aber ich könnte mir vorstellen, dass über die Corona-Diskussion und über die wachsende Zahl von sogenannten Corona-Verlierern, dass der AfD auch wieder neuen politischen Schub geben wird.
Ja, das könnte sein. Ich glaube, da können wir die nächste Frage, die sich auch um die Konflikte zu den Impfungen dreht, komplett streichen. Die haben Sie jetzt schon sehr gut beantwortet. Vielen Dank. Die Ära Merkel wird auf jeden Fall enden. Unser Leser Gerd Thiele will wissen, wer wird im Januar neuer CDU-Vorsitzender und somit wohl auch der neue Kanzlerkandidat der Union? Armin Laschet, Norbert Röttgen oder Friedrich Merz?
Also die beiden Fragen würde ich so nicht verknüpfen. Das eine ist der Parteivorsitz, aber es ist nicht ausgemacht, dass die Person, die neuer Vorsitzender der CDU wird, auch Kanzlerkandidat der Union wird, denn da gibt es ja noch mit Markus Söder noch einen anderen Aspiranten. Also das Spektrum innerhalb der CDU sieht so aus, dass Röttgen auf dem linken Flügel steht, Merz auf dem rechten Flügel und Laschet in der Mitte. Merz ist nicht primär an dem Parteivorsitz interessiert, sondern er möchte Vorsitzender werden, um darüber Kanzlerkandidat der Union zu werden und dann Bundeskanzler. Mhm. Bei Laschet sehe ich das nicht so eindeutig. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass er mit dem Posten des Parteivorsitzenden zufrieden ist, zumal er ja im Unterschied zu Merz als Ministerpräsident von NRW schon ein hochrangiges politisches Amt hat und dann möglicherweise Söder den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur lässt. Der Dritte hat nur Außenseiterchancen, aber die Leute, die für Röttgen stimmen, schwächen damit Laschet. Sodass hier möglicherweise auch taktisch gewählt wird, wenn ich also eher auf dem linken Flügel der CDU mich bewege, werde ich vielleicht mir überlegen, dann wähle ich doch lieber Laschet, um Merz zu verhindern. Und jetzt kommt noch ein Faktor hinzu. Parteitage, wo 1000 und mehr Leute in einem Saal zusammensitzen, haben auch eine Eigendynamik. Je nachdem, wenn einer da eine mitreißende Rede hält, kann das zumindest zögerliche Delegierte, die irgendwo in der Mitte sitzen, mitreißen. Wir haben mehrfach solche Beispiele gehabt. Also beispielsweise hat mal Oskar Lafontaine es verstanden, auf einem SPD-Parteitag den Scharping rauszukicken, einfach durch seine rednerische Begabung. Mhm. Jetzt haben wir aber einen virtuellen Parteitag, wo das alles nicht stattfindet mit dem Applaus und da kann man messen, wie laut ist der Applaus und wie lang hat das gedauert und so. Man kann da zwar mit Emojis so ein bisschen was inszenieren, das ist aber albern. Das heißt, das Ganze wird sehr viel nüchterner ablaufen. Das heißt, die Eigendynamik, die so eine Massenveranstaltung immer mit sich bringt, vor allen Dingen, wenn da jemand auftritt, der charismatische Begabung hat, das fällt alles weg. Und insofern wird das Abstimmungsverhalten der Delegierten sehr viel nüchterner, sehr viel rationaler sein als in einer Live-Veranstaltung. Und da jeder Delegierte ja auch immer entsandt worden ist von einem Gremium, einem Ortsverein, einem Bezirksverband, ich weiß nicht, wie das im Einzelnen zustande kommt, die alle im Hintergrund auch mitreden wollen und womöglich, wenn der Delegierte da vor seinem Bildschirm sitzt, möglicherweise sitzen rechts und links neben dem auch noch welche, die man zwar nicht sieht, die den aber dann auch noch beeinflussen, sodass ich glaube, dass Abstimmungsverhalten sehr viel rationaler sein wird als bei einer Live-Veranstaltung, wobei ich nicht sagen will, dass es dann da irrational ist, aber da sind halt diese Eigendynamik, diese Gruppendynamik kann dann schlecht entstehen, sodass ich tippe, dass Laschet sich am Ende durchsetzt, womöglich, weil Röttgen auch noch kurz vorher zurückzieht, weil er sieht, dass er Laschet nur Stimmen wegnimmt, die dann dazu führen, dass Merz sich durchsetzt. So, Merz will auf jeden Fall Kanzlerkandidat werden. Für den ist der Parteivorsitz nur das Vehikel zum Zweck. Bei Laschet sehe ich das nicht so eindeutig. Insofern tippe ich auf Laschet als Kanzlerkandidat, als Parteivorsitzender, aber auf Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidat der Union. Und dann wird er auch Bundeskanzler, weil die Union auf jeden Fall, auch wenn sie federn lässt, gegenüber der letzten Bundestagswahl die stärkste Partei im Bundestag sein wird und damit auch das Zugriffsrecht auf die Kanzlerschaft hat. Und dann gebe ich noch eine Prognose drauf und ich gehe davon aus, dass es eine schwarz-grüne Koalition wird. Die Grünen werden zwar deutlich zulegen, wahrscheinlich auch die SPD überholen, sodass es auch schon rein rechnerisch kaum reichen wird für eine CDU-SPD-Regierung. Das, was Merz am liebsten hätte, eine CDU-FDP-Regierung, ist weit davon entfernt, mehrheitsfähig zu sein, sodass es eben, weil wir auf der einen Seite die Linke, auf der anderen Seite die AfD im Bundestag haben werden, sodass alles dafür spricht, dass es eine schwarz-grüne Regierung wird. Und dann gibt es eine ganz pikante Fußnote. Dann gehe ich davon aus, dass Toni Hofreiter, der Intimfreund in Häkchen von Markus Söder, Minister der Grünen im Kabinett Söder, entweder für Landwirtschaft oder für Umwelt wird. Und wie Söder damit klarkommt, das ist dann eine ganz interessante Frage.
Die wollen wir heute nicht mehr beantworten. Okay, ich glaube, dann hat sich jetzt auch die Frage erübrigt mit dem Potenzial der Kanzler oder Kanzlerin, da Sie hier schon Ihren Tipp abgegeben haben. Das Thema Klimawandel. Die Corona-Pandemie hat den Klimawandel zumindest teilweise aus den Köpfen ja doch verdrängt. Steht das Thema 2021 wieder ganz vorne?
Nein, das Thema Corona wird sicherlich 2021 weiterhin alles beherrschen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, was aber nicht heißt, dass das Klimathema nicht da ist. Es sei denn, dass sich herausstellt, dass es da eine Verknüpfung gibt. Und zwar die Diskussion, wodurch eigentlich diese Corona-Pandemie entstanden ist, die ist ja etwas in den Hintergrund getreten. Da gibt es einerseits diese Theorie mit diesem Wildtiermarkt in Wuhan. Und dann gibt es aber auch die Sache mit dem Virenlabor, auch in Wuhan. Das ist für mich nach wie vor eine offene Frage, ob da mit biologischen Kampfstoffen experimentiert wurde und da irgendein Missgeschick, irgendeine Panne passiert ist oder das andere. Und dann ist natürlich die Frage, wieso hat die Übertragung von wilden Tieren, die irgendwo gefangen, gejagt worden sind. Die werden zum Teil auf diesen Märkten auch lebend verkauft. Ich habe das auf meinen China-Reisen, solche Märkte auch schon in Augenschein. Es ist ganz grauenhaft, was man da sieht. Auch geschützte Vogelarten und alles, das wird da angeboten. Eine Folge des Globalisierungsprozesses und damit auch des Klimawandels ist ja, dass die Menschheit auch noch in die letzten Refugien auf der Welt eindringt und damit auch in Kontakt kommt zu Naturräumen, die bislang noch mehr oder weniger abgeschottet waren. Ob das im brasilianischen Urwald ist oder im Tibet, im Hochgebirge oder wo auch immer oder in den Polarregionen. Und dass man dadurch, dass die Menschen dadurch in Kontakt kommen mit der Tierwelt, was vorher nicht möglich war oder keine Notwendigkeit war. Und durch den Klimawandel wird das Ganze nochmal wieder gefördert. Ne? Also was weiß ich, wenn die Frost, Dauerfrostzonen auftauen, dass man da Zugang hat und. Sodass möglicherweise auch das Ausbrechen dieser Pandemie eine Folge des Klimawandels ist. Und wenn das sich herausstellen sollte, und möglicherweise es noch mehr solche Fälle gibt und Corona kein singulärer Fall ist, sondern im nächsten Jahr haben wir den nächsten Fall, wo eine neue Welle mit einem anderen Virus, der ähnlich sozusagen übertragen worden ist, über die Welt schwappt, dann ist es verknüpft. Und dann hat sozusagen das Thema Klimawandel nochmal eine nochmal dramatischere Konsequenz. Also, und das ist sozusagen der Punkt bei dieser ganzen Globalisierungsdiskussion, die ja viele Facetten hat, in dem Moment, wo zwei Dimensionen miteinander verknüpft werden. Oder es stellt sich heraus, dass wir haben zwar hier dann nach einem oder anderthalb Jahren das mit dem Impfen im Griff bewältigt. Aber die Flüchtlingsbewegung gibt es weiter, und zwar auch aus Ländern, wo nicht geimpft worden ist oder nur ganz selektiv. Und dann über die Flüchtlingsbewegung das dann wieder hier reinschwappt. Ne? Oder dass dann der Auslandstourismus wieder aufgenommen wird mit den Kreuzfahrtschiffen und was alles mit den Hotelanlagen. Und dass dann über den Ferntourismus das Ganze wieder zurückkommt. Ne? Also das ist ja alles nicht auszuschließen. Und insofern, das ist zwar eine banale Erkenntnis, aber hier stimmt sie dann auch wieder. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Und der Oberbegriff ist immer Globalisierung. Und das sind alles Facetten davon. Ob das die Flüchtlingsbewegung ist, die Pandemie, der Klimawandel, die Deindustrialisierung, die Finanzkrise, die noch nicht behoben ist. Alles ist ja letztlich ein Aspekt von Globalisierung. Und immer dann, wenn es noch zusammentrifft und Kipppunkte erreicht werden, wo es dann nicht mehr handhabbar wird, ne, dann erschlägt das alles. Und insofern ist auch nicht auszuschließen, wenn sich herausstellen sollte, dass hier sozusagen der Klimawandel eine wesentliche Ursache für den Ausbruch von Corona war, unter irgendwelchen speziellen, besonderen Umständen, dann haben wir das sofort wieder natürlich vor der Brust als Thema.
Ja. Sie haben die Flüchtlingskrise bzw. die Flüchtlingsbewegung ja auch schon angesprochen. Könnte denn eine neue Flüchtlingskrise drohen? Wie wird sich das Thema Migration im nächsten Jahr entwickeln?
Naja, das Thema, die Ursachen sind ja die gleichen. Die Gründe, warum und zwar auf der ganzen Welt Menschen ihre Heimat verlassen, die sind ja nach wie vor da. Das kann der Klimawandel sein, das kann Krieg und Bürgerkrieg sein, also die Zunahme der Wüsten, das kann eine allgemeine Perspektivlosigkeit sein, weil man keine Jobs findet im eigenen Land. Das ist ja alles unverändert. Es ist gedämpft mittlerweile, weil die Zielländer massive Abwehrmaßnahmen errichtet haben. Der Trump baut den Zaun an der mexikanischen Grenze und die EU oder Deutschland macht ein Abkommen mit der Türkei, dass die Flüchtlinge nicht mehr über die Ägäis gelassen werden. Zahlt da viel Geld dafür. Es sind letztlich Facetten der gleichen Idee, die dahinter steht, irgendwie das zu unterbinden. Oder Frontex wird aufgerüstet und die Patrouillen im Mittelmeer und so weiter. Also das wird weiter sein. Es wird ihm weiter der Fall sein. Es ist im Moment, das hat was mit dem Winter und mit dem schlechten Wetter auf dem Mittelmeer zu tun, ist es deutlich weniger, aber im Frühjahr, wenn also sich da das wieder beruhigt und das Meer wieder für diese primitiven Fahrzeuge wieder eher passierbar ist, wird das auch wieder zunehmen. Ne? Oder wir haben es ja jetzt schon, dass ganz neue Wege wie etwa auf die Kanarischen Inseln von der westafrikanischen Küste aus in Anspruch genommen werden. Also da sehe ich nicht, dass sich da grundsätzlich was ändert, sondern die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist in den Hintergrund getreten. Aber in dem Moment, wo, was weiß ich, herausstellt, dass wieder irgendwo ein Anschlag stattfindet, und das wird es auch in 2021 leider Gottes mit Sicherheit geben, und nicht nur in Frankreich, sondern auch bei uns, und sich herausstellt, dass das ein Flüchtling war, der da irgendwie involviert war, weil natürlich auch die Flüchtlingswelle genutzt worden ist von solchen Leuten, um da mitzuschwimmen im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist das natürlich sofort wieder auf der Tagesordnung. Mhm. Aber ansonsten, oder eben auch, wenn die Flüchtlinge Übertrager von Corona sind, weil sie aus Gegenden kommen, wo eben nicht geimpft worden ist, weil sämtliche Voraussetzungen, die man dafür braucht, nicht gegeben sind. Ne? Auch das könnte ein neues Motiv sein. Ich will in ein Land fliehen, wo ich geimpft werde. Das ist sicherlich ein neuer sogenannter Pull-Faktor, warum es attraktiv ist, irgendwo hinzugehen. Dann wird das Thema auch wieder auf die Tagesordnung kommen. Aber es ist alles, da bin ich ganz sicher, überlagert von Corona.
Ganz lieben Dank für diese interessanten Antworten zu doch sehr spannenden und relevanten Fragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie werden auch in unsere anderen Folgen des Podcasts Das Orakel 2021 hineinhören. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.